Jo, Technik funktioniert. Moin, moin. Wir haben neue Technik. Das könnte wieder richtig funktionieren. Schauen wir mal, wie lange sie durchhalten. Jo, das Erste, ich habe für euch so kleine Zettelchen. Muss ich dazu noch was sagen? Oder ich glaube, ihr kennt das alle, ne? Dann reiche ich die mal rum. Drei Stück. Ja, so offiziell haben wir ja eine Vorlesung und eine Übung. Ob wir das jetzt gemischt halten oder nicht, aber wir haben offiziell eine Vorlesung und eine Übung. Und für die Leute, die auch noch die Übungen machen, die Laborübungen, die können sich dann nochmal drüber auslassen. Hat zwar noch keiner irgendwelche Beratungen in Anspruch genommen, insofern könnt ihr wahrscheinlich auch noch nicht groß beurteilen, ob die gut oder schlecht war, aber ich soll euch sie austeilen, also machen wir das. Jo, okay. Dann, was haben wir letzte Woche gemacht? Letzte Woche haben wir uns unterhalten über Caches, haben unser Direct Mapped Cache einfach assoziativ und so angeguckt. Und als letztes kam dann noch dran dieser Victim Buffer, wo wir gesehen haben, naja, wenn man so das sich noch mal kurz merkt, was man eigentlich aus dem Cache gerade rausgeschmissen hat, hat man noch einen Vorteil. Einen zweiten Mini-Cache, sagen wir mal, so ein Extra-Teil, den gucken wir uns jetzt noch an. Jo, kleines Beispiel dazu, typisches RISC-Programmchen. Ich lade zwei Register aus dem Speicher, ich mache was mit denen, in diesem Fall addieren und das Ergebnis wegspeichern. Ich hole mir zwei neue Operanden, mache was mit denen, wegspeichern. Kann man natürlich sagen, naja, meistens hole ich doch erstmal alles. Also die Loads wandern nach oben, die Stores nach unten. Das ist bedingt richtig. Das kann natürlich aber auch sein, dass hier drum eine Schleife ist, zum Beispiel. Dann kann ich die Loads nicht nach oben und die Stores nicht weiter runter. Ja, und was man dann sieht, ist, da kommen, und das kann man sich auch mal in echten Code mal angucken. Es kommt relativ häufig vor, dass nach einem Store wieder ein Load kommt. Irgendwas habe ich fertig, abspeichern und jetzt weiter geht's. Jo, und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn der Cache jetzt bedingt funktioniert, nicht richtig, dann blockiert uns dieses Store hier das Load. Typischer Fall, wenn wir so haben, haben bisher gesagt, naja, wir schreiben durch den Cache durch. Soll heißen, das dauert eigentlich immer langsam. Aber eigentlich könnte das doch im Hintergrund so langsam vor sich hin klackern und irgendwann mal im Speicher landen. Wäre uns ja wurscht. Hauptsache das Load kommt mal eine Pötte, dass es weitergeht. Und da ist die Idee, naja, man könnte ja so einen sogenannten Write-Buffer einführen. Write-Buffer soll heißen, wenn unsere Pipeline was lesen will, dann holt sie sich das aus dem Cache. Und wenn sie was schreiben will, dann schreibt sie es erstmal in den Write-Buffer und der regelt das dann schon so irgendwann einmal. Im Prinzip ja, naja, wenn wir uns gleich darüber unterhalten, im Prinzip zeitlich erstmal wurscht. Hauptsache passiert irgendwann. Jo, aber. Kommt wieder mein Aber hinterher. Ihr kennt das schon. Jo. Das geht nicht. Das geht nur bedingt. Warum geht das nicht? Also, hier steht die Frage, wie beeinflusst der Write-Buffer die sogenannte Write-Order? Erste Frage, wer weiß überhaupt, was die Write-Order ist? Ja, das ist das, was man eigentlich so erwartet, wenn ich A schreibe und B schreibe, dass dann erstmal A im Speicher landet und danach B. Man könnte es auch andersrum schreiben, was im Prinzip wurscht ist, außer wenn A und B die gleiche Speicherzelle ist. Okay, Memory Mapped I/O ist noch eine andere Geschichte. Aber natürlich auch noch ein guter Hinweis. Und es macht genau dann einen Unterschied mit dieser Write Order, wenn neben den Writes natürlich auch noch Reads auftreten. Also wenn ich hinschreibe, was weiß ich, Move 1 nach A, Move 2 nach B, Move, naja, A nach Register 1. Dann habe ich was hingeschrieben als Programmierer und ich erwarte eine gewisse Semantik. Was würdet ihr jetzt erwarten, steht im Register 1? Ja, wenn ich das A mit der 1 beschrieben habe und hinterher aus dem A was rauslese, erwarte ich eigentlich, dass da eine 1 drin steht. Jo, jetzt könnte natürlich auch das hier noch ein A sein. Was würdet ihr jetzt erwarten? Jetzt würdet ihr erwarten, dass wohl eine 2 in eurem Register hinterher drin steht. Aber, und das ist jetzt eben das Problem, wenn jetzt die Hardware das hier irgendwie kunterbunt durcheinander wirbelt, so nach dem Motto, ach, mache ich später, habe ich ja noch Zeit für. Und das war ja die Idee mit dem Write, das machen wir, wenn wir mal Zeit haben. Dann kann es uns passieren, dass irgend so ein Write, ach, passt im Moment gerade nicht, das machen wir mal ein bisschen später. Ein bisschen später, ja, dann habt ihr nicht mehr das, was ihr eigentlich erwartet. Und das ist die sogenannte Write-Order, wobei das Read gehört auch noch mit dazu. Ist eigentlich nicht nur ein Write. Ja, also verzögern im Prinzip ja, aber nicht zu lang. Und jetzt die Frage an euch: Was könnte man jetzt machen mit unserem Write-Buffer, dass die Order doch stimmt? Also, dass wir das Write, das oder das, vielleicht verzögern, das ist schon noch okay, aber jetzt nicht zu viel. No, das wäre so die Idee. Nö, passt schon. Also ich muss nicht nur im Cache nachgucken, was im Cache drin ist, sondern ich muss gegebenenfalls auch in diesem Write-Buffer nochmal nachgucken. Vielleicht habe ich ja gerade eben was in diesen Write-Buffer reingetan, was noch gar nicht ausgeführt wurde. Das steht noch nicht im Cache und schon noch gar nicht im Hauptspeicher. Aber ich will das Ding lesen, also naja, erstmal danach schauen. Beziehungsweise, was heißt erstmal, also auch danach schauen. Ich sage ja, auch dieser Victim-Buffer war so ein Mini-Cache. Das ist jetzt auch nochmal ein Mini-Cache. Wir werden nur gleich noch sehen, das hat noch ein paar Auswirkungen, das Ganze. Jo, okay, aber also jetzt in diesem Moment soll es erstmal dabei belassen sein. Also wir denken uns jetzt, wir haben die Geschichte hier mit diesem Write-Buffer, dann funktioniert das meiste schon mal ganz gut. Und wir gucken in dem Write-Buffer erstmal nach, danach im Cache, wenn es da nicht zu finden ist. Wir gehen im Moment noch davon aus, alles, was geschrieben wird, landet im Cache und landet auch außerdem immer noch im Hauptspeicher. Also dieses typische Write-Through. Alles andere gucken wir uns nochmal später an. Jo, nächstes Thema, MMU. Jetzt frage ich euch mal andersrum, warum machen wir das Ganze eigentlich hier? Das hat ja immer, alles was wir hier machen, hat, sage ich mal, so gewisse Auswirkungen auf andere Bereiche. Welche Bereiche könnt ihr euch da vorstellen? Also einen Bereich hatten wir mal schon, Compilerbau. Da haben wir gesagt, die Load-Geschichten am Anfang, Write schieben wir weiter nach unten. Wir haben immer schon gesagt, naja, Compiler muss die Delay-Slots füllen. Also Zusammenhang mit Compilerbau, da haben wir schon eine ganze Menge gefunden. Welche Zusammenhänge kennt ihr denn noch, wo jetzt Rechnerarchitektur ganz massiv einspielt?
Ja, wir haben auch schon bei den Cache-Reihenfolgen, bei den Cache-Schachteln und Vorschleifen, die sind die Programmiertechnik.
Also so Software Engineering, nicht unbedingt das, was von Frau Salgetti gemacht wird, aber andere Software Engineering Geschichten, ganz massiv, gerade Caching. Irgendjemand hat gerade Betriebssysteme gemurmelt. Ja, also hier MMU beispielsweise. Heutzutage kennt jemand ein Betriebssystem ohne MMU. Steht ein Mühe davor, ne?
Selber
Irgendwann.
gebaut hast.
Oder selbst gebaut, okay, also irgendwie für
Alles, was du
Mikrocontroller, da gibt es
kennst.
noch was. Da gibt es so ganz kleine Betriebssysteme. Da ist nur eine Applikation alleine zu Hause, was weiß ich, Waschmaschine. Da habe ich nur eine Applikation, da brauche ich jetzt nicht zwischen Applikationen hin und her schalten. Das sind immer so diese Mikrobetriebssysteme. Okay, die kommen ohne aus, aber irgendwie in was halbwegs Brauchbares, BSD, Linux, Windows, die brauchen alle eine MMU.
Linux geht auch ohne
Aber nicht
nicht
wirklich.
ordentlich.
Nicht wirklich.
Auf meinem
Performance-mäßig.
68K, da gibt es eigentlich auch MMU-Branch. Also zwei. Der ist tatsächlich offiziell.
Ich habe es auch mal ohne MMU programmieren, aber das Performance-mäßig ist das eine Katastrophe. Das macht heute keiner mehr. Jo, das ist also noch ein weiterer Punkt. Anknüpfung an andere Lehrstühle, andere Lehrinhalte, ne? Betriebssysteme, MMU. Und wir kommen auch noch dazu, Interrupt Exceptions, da kommen wir natürlich nochmal in die Baustelle, Betriebssysteme, was macht ein Betriebssystem beim Interrupt und so. Jo, hier erst einmal MMU. Jo, das war das Bildchen, das haben wir schon mal. Ne? Also, First Level Caches, die sind direkt angekoppelt an unsere CPU. Naja, also manche Leute nennen das ganze CPU, manche nennen das obere CPU, manche nennen das obere CPU Core, manche nennen das obere CPU Pipeline. Nennt es wie ihr wollt. Also aus meiner Sicht ist das da oben sozusagen erstmal unsere Pipeline. Das sind die zwei Caches. Ja, und da geht es dann letztendlich raus in die größere Welt. Und dazwischen, ja, zwischen dem schnellen Pipeline-Teil und dem Hauptbus. Da sitzen dann normalerweise noch MMU und Second Level Cache. Jo, MMU, wie bauen wir die? Wir haben uns neulich schon mal kurz angeguckt, wie das Interface der Caches aussieht. Und da haben wir gesagt, naja, da gehen halt die ganzen Signale von der CPU rein. Also so Geschichten wie Memory Read, Memory Write. Was will denn die CPU überhaupt? Gut, I/O Read, I/O Write. Also ob die CPU von I/O-Geräten lesen, schreiben will. Naja, und hier natürlich Adresse und Daten. Zusätzlich haben wir auch schon gesehen, wir brauchen so eine Art Ready-Signal. Das brauchten wir auch bei den Caches schon, weil vielleicht hat der Cache, vielleicht hat er auch nicht. Ja, und genau das Interface hat die MMU eigentlich auch. Sowohl von oben gesehen aus Sicht der CPU als auch nach unten gesehen. Also aus Sicht des unteren Caches, also des Second Level Caches, ja, sieht die MMU genauso aus wie eine CPU. Ja, das Einzige, was da nicht ganz reinpasst, ist noch eine Config-Variable sozusagen, das sogenannte Page Directory Basisregister. Naja, die MMU muss einfach wissen, wie sie denn umrechnen soll. Sie soll ja nicht immer gleich umrechnen, sondern sie soll mal für den einen Prozess, mal für den anderen umrechnen. Jo, wo kommt denn das Page Directory Basisregister her? Das fällt ja nicht vom Himmel. Was fällt vom Himmel? Nö, nicht
Könnte
eigentlich.
auch eine Speicherstelle sein.
Nee.
Sie hat auch in der Cache irgendwie jedes Mal, wenn die geschrieben wird, irgendwas anderes aktualisiert, würde das schon irgendwie.
Okay, eine Pseudo-Speicherstelle. Ja. Okay, wenn das Ding schon Page Directory Basis Register heißt, dann ist es im Allgemeinen ein Register. Aber wo kommt das Register her? Also wir haben, also hier nicht eingezeichnet, aber hier geht jetzt noch ein Pfeil rein. Wo kommt der her? Naja, man kann sich's vorstellen, der Pfeil, das ist ein Bündel von Leitungen, was letztendlich oben aus dem CPU-Core rauskommt. Das ist Naja, bisher hatten wir irgendwie so unsere Pipeline mit 32 Registern. Es ist halt da, Inhalt von einem dieser Register normalerweise. Jo. Was soll die MMU machen? Naja, ganz einfach. Sie soll bei Speicherzugriffen die Adresse umrechnen. Also es geht eine virtuelle Adresse rein, es kommt eine physikalische Adresse unten raus. Bei I/O-Zugriffen werden die, also jedenfalls so in der Intel-Welt, nicht umgerechnet. Frage an euch, warum? Okay, die Speicheradressen, dass die umgerechnet werden, das wisst ihr alle. Jedes Programm läuft im Prinzip ab Adresse 0 bis wie lange es halt gerade ist. Sprich, die Adresse 0 ist für jedes Programm eine andere, also das muss umgerechnet werden. I/O-Adressen, warum müssen die jetzt nicht umgerechnet werden? Warum ist denn das immer derselbe? Ja, aber ja, nicht jeder Prozess soll auf das gleiche Fenster pinseln.
Serielle Gerät, das hat man ja nur einmal. Wieso sollte man das jetzt zweimal nehmen? Oder was passiert, wenn man es wegnimmt? Wird es dann ins Nichts geschrieben?
Ja, ne?
Also,
Also,
das muss ja irgendwie das Betriebssystem abfangen.
okay, das war die Antwort, die ich eigentlich hören wollte. I/O geht normalerweise komplett übers Betriebssystem. Das ist einfach ein System Call. Ich möchte was schreiben, also System Call ans Betriebssystem und Betriebssystem macht das dann. Ein normaler User-Prozess darf Linux, Windows, wie sie alle heißen, darf I/O-Read, darf I/O-Write sowieso gar nicht machen. Insofern macht das auch nicht viel Sinn, das Ganze umzurechnen. Das darf sowieso bloß ganz genau einer und das ist das Betriebssystem und alle anderen Finger weg. Eine Ausnahme? Der X-Server, genau, aus Performancegründen. Jo, wie passiert die Umrechnung? Wenn man sich das anguckt, also das ist jetzt so Code, den ich mal rauskopiert habe aus einem Simulator. Also ich weiß gar nicht, welcher das war. QEMU, könnte QEMU gewesen sein. Ja, wenn ich der MMU eine Adresse gebe, also hier sozusagen als C oder C++ Code hingeschrieben, dann gibt die MMU mir eine Adresse zurück. In diesem Fall 32 Bit jeweils groß. Und wie wird die berechnet? Ja, ich nehme das Page Directory Basisregister und verordere das. Ja, was ist das für eine Konstruktion? Ich nehme die gegebene Adresse, verunde die mit Einsen oben, die unteren Bits alle mit 0 verundet. Also ich nehme praktisch die oberen, in diesem Falle 10 Bit, die oder ich da drauf, allerdings shifte ich sie noch um 20 erstmal nach rechts. Soll heißen, die erste Adresse, die ich bilde, das sind hier unten 10 Bit und das hier oben sind 20 Bit und da sind es noch zwei extra. Ja, und diese, wie mache ich es hin? Also, wenn ich als Benutzer komme mit meiner virtuellen Adresse, dann werden die oberen 10 Bit da reingeklebt. Das ist mein Page Directory Basisregister Inhalt. Ja, und das ist jetzt eine Adresse. Eine Zahl. Und die Zahl nehme ich hier. Von der Adresse lese ich was da steht. Das ist letztendlich jetzt ein Eintrag in meiner Page-Tabelle. Und das, was da drin steht, verordere ich wieder mit, ja, man sieht es hier so optisch schon so ein bisschen, mit irgendwelchen mittleren Bits. Also das, was ich da lese, landet jetzt hier im vorderen Teil wieder. So ähnlich wie da. Jetzt habe ich hier das, was ich mit dem Load gelesen habe. Hier hinten haben wir wieder ein paar Bits und da klebe ich jetzt die zweite Hälfte rein. Habe wieder eine Adresse. Was mache ich mit der Adresse? Mit der Adresse lese ich wieder was. Sprich, ich kriege wieder irgendwas Gelesenes, eine Handvoll Bits, was auch immer da drin steht. Ja, und ich klebe den hinteren Teil dran. Das war es eigentlich schon. Mit dem Ergebnis, dass ich letztendlich, ihr kennt es, oder die meisten kennen es hoffentlich, ich habe sozusagen, also wenn ich es optisch hinmale, habe ich mein Page Directory Basisregister. Das ist ein Pointer auf eine obere Tabelle. Und in der Tabelle stehen sozusagen Pointer drin auf mittlere Tabellen. Und da stehen drin die Pointer auf die eigentlichen Seiten. Also, wenn man sich das nochmal anguckt, ich nehme als Adresse Page Directory Basisregister und naja, addiere sozusagen noch ein Offset drauf. Das ist der Pointer auf die Tabelle. Ich addiere noch was drauf, also nehme ich irgendeinen Eintrag in der Mitte. Das ist ein Pointer auf eine Tabelle. Die Adresse von der Tabelle steht sozusagen im vorderen Teil. Ich addiere einen Teil drauf, soll heißen, ich nehme den Endeneintrag. Das ergibt, hier steht wieder eine Adresse, nämlich die Adresse von der Tabelle. Die Tabelle nehme ich mir, also das ist die Startadresse von der Tabelle, klebe noch ein bisschen was hinten dran, und dann habe ich meine eigentliche Page. Jo, das ist eigentlich alles, was eine MMU macht. Erste Variante sozusagen. Das Zusätzliche, was man noch machen kann, nicht unbedingt machen muss, man kann natürlich noch überprüfen, ob die Tabellen überhaupt existieren. Das haben wir jetzt hier mal weggelassen. Man kann noch einbauen, was weiß ich, dass eine Page nur lesbar ist, aber nicht schreibbar. Soll heißen, ich kriege ja hier beim Laden eine Adresse gesagt. Die obersten Bits davon, die unteren Bits klebe ich dran. Ja, wenn ich hier lade und mir die obersten Bits hole, dann kann ich auch noch ein paar Bits mehr holen und das sind irgendwelche Berechtigungsbits. Und dann würde sozusagen hier dazwischen stehen immer noch, ja, wenn x und 1 das hinterste Bit gesetzt, dann Abbruch, Fehlermeldung, irgendwas. Jo, das ist so die einfachste Variante für eine MMU, in diesem Falle zweistufig. Also zwei Page Directory Stufen und die dritte Stufe ist dann die eigentliche Page, die ich haben will. Jo, was macht jetzt die MMU in Hardware? Naja, im Prinzip das, was wir gerade eben so in Software so als Algorithmus hier hingeschrieben haben, das Ganze in Hardware. Naja, was war der erste Schritt? Der erste Schritt war das X berechnen. X berechnet sich als, ja, wie kann man das in Hardware machen? Trivial. Ja, das Verordern, naja, also hier in Als Algorithmus muss ich hinschreiben, verordern. Das ist eigentlich gar kein Verordern, das ist einfach der vordere Teil und dran geklebt die hinteren Bits. Das ist gar keine Rechnung, das sind einfach eine Sammelsurium von Bits nehmen und ein anderes Sammelsurium von Bits daneben legen und fertig. Auch das von unten hier ist ja eigentlich nur, ja, ich nehme bestimmte Bits aus der Adresse. Shiften ist eigentlich auch nichts. Also die Operation ist eigentlich ein Nix. Ich nehme einfach das, was da kommt. Manche Leute sagen immer, Hardware ist viel komplizierter als Software. An der Stelle sieht man, Software ist komplizierter, das hinzuschreiben, als das, was ich da eigentlich bewirken will. Jo, also das X berechnen ist trivial. Soll heißen, ja, hier X berechnen. Und der nächste Schritt war jetzt von der Adresse X was laden. Ja, was heißt laden? Laden heißt, das X auf den Main-Bus auszugeben und Memory Read zu sagen. Lieber Speicher, mach mal. Jo, dann müssen wir halt warten, bis der Speicher irgendwann mal sagt, habe ich. Dann ist das, was da kommt, der Wert, den ich laden wollte, den nehme ich mir und berechne Y draus. Y draus berechnen, also wenn ich den Wert hier habe, Y draus berechnen ist wieder mehr oder weniger nichts tun, ne? Einfach ein paar Bits nebeneinander schreiben. Also das Y berechnen, so wie es hier steht, ist eigentlich nichts Wirkliches. Ja, und das, die Adresse wieder ausgeben und wieder Memory Read auf 1 und Däumchen drehen, bis der Speicher sagt, naja, Adresse so und so viel. Dann nehmen wir das entgegen, gleiches Spielchen nochmal. Z berechnen, Pipifax, als Adresse ausgeben. Jetzt allerdings was anderes, weil jetzt natürlich, das ist der letzte Schritt. Und den letzten Schritt wollen wir natürlich jetzt machen mit dem eigentlichen, was die CPU tun wollte, also auf die eigentliche Page zugreifen, soll heißen lesen oder schreiben. Und da nehmen wir dann wenn ihr euch das Interface anguckt, die CPU kommt ja mit Memory Read oder Memory Write. Wir geben am Anfang erstmal ein paar Memory Reads aus, um die Tabellen auszulesen. Und im letzten Schritt geben wir das aus, was die CPU eigentlich machen wollte. Jo, und dann nochmal auf Ready warten. Also den Speicherzyklus lesen oder schreiben abwarten und dann das Ready entsprechend an die CPU weitergeben, kann weiterlaufen. Jo, wie schwierig ist denn sowas in Hardware? Oh, eure Einschätzung. Wie viele Register, wie viel Und- und Oder-Gatter braucht ihr? Kompliziert, einfach, mittelschwierig. Mittelschwierig. Ah, okay. Jo, erste Frage: Von welchem Typ sollte denn der Automat sein? Also, jede Harte ist im Prinzip ein Automat. Haben wir schon ein paar Mal gehabt. Ist das ein MIDI-Automat, ein Moore-Automat, Medvedev? Wie war das noch mit diesen ganzen Automaten? Ne? Mili hat Ein- und Ausgänge, die auch, also wenn der Eingang sich ändert, kann sich sofort der Ausgang ändern. Bei Moore geht der Eingang nur ein in die Berechnung des Zustandes und nicht auf den Ausgang. Und bei Medvedev, da ist der Ausgang immer gleich dem inneren Zustand. Ja. Probieren wir das Ding mal zu basteln. Ja. Ja. Kommen wir nachher noch zu. Also versuchen wir mal erstmal das Ding überhaupt zum Laufen zu kriegen. Aber du hast natürlich recht, das sind jetzt statt einem Speicherzugriff drei. Ne? Ich muss auf zwei Tabellen zugreifen und hinterher noch den eigentlichen. Das dauert, ja, durchaus. Aber wir haben ja schon so gewisse Dinge mit Caches veranstaltet. Da kann man dann auch sagen, ja, dann cachen wir halt auch beispielsweise diese Page-Tabellen. So mal als schnelle Antwort. Wenn wir die Page-Tabellen cachen, dann greifen wir nicht mehr notwendig auf Weise auf diese Page-Tabellen zu und dann haben wir die schon, dann brauchen wir nicht mehr. Jo, wie bauen wir das in Hardware? Also, was wir brauchen, sind, insofern sind die Nummern davor ganz neckisch, Zustände. Ja, wir sind, also die MMU muss ja praktisch diese Zustände immer der Reihe nach schön durchlaufen. Erstmal den ersten Page-Tabelleneintrag holen, den zweiten Page-Tabelleneintrag holen, auf die eigentliche Page zugreifen und dann im Prinzip wieder von vorne das Ganze. Jo, also haben wir einen Ausgangszustand. Von dem aus geht es weiter. Wann geht es weiter? So, wenn die CPU was will, woher weiß ich, dass er was will? Genau, also wenn Memory Read oder Memory Write, dann gehen wir in den Zustand. Und was passiert in dem Zustand? Genau. Also, ja, und du hast es schon richtig gesagt, in dem Zustand setzen wir Memory Read. Soll heißen, die Ausgabe ist nicht produziert in dem Zustandsübergang, sondern solange wir in dem Zustand sind, geben wir das und das aus. Also das ist jetzt Sache vom Zustand. Du hast ja schon richtig gesagt, wir müssen ausgeben ein Memory Read als 1. Ja, und wir sollen die Adresse berechnen und die Adresse berechnet sich eben jetzt als, ja, irgendwo kommt ja hier, sagen wir mal, unsere Adresse. Wie nennen wir das? Ja, ah, ist jetzt gerade, nehmen wir es mal klein a, b und c, das sind die drei Teile. Also die Adresse berechnet sich als Page Directory Basisregister. Ja, und hinten einfach dran gehängt das A. So, da an dem Zustand bleiben wir so lange, bis ready kommt. Das ist ja keine Berechnung. Ne? Das ist nichts. Das sind einfach die Bits genommen und die anderen Bits dahinter geschrieben. Also da ist nichts zu tun. Also man könnte rein theoretisch schon die ganze Zeit, auch vorher schon, auch wenn die CPU noch gar nicht gesagt hat, dass sie eigentlich will, könnte man schon im vorhereilenden Gehorsam immer schon das ausrechnen, aber da ist ja nichts zu rechnen. Dann könnte man sich das überlegen. Ja. Jo, also sagen wir mal, jetzt kommt das Ready oder umgekehrt, wenn das Ready nicht kommt. Ne? Wenn Ready nicht kommt, dann bleiben wir da. Wenn Ready kommt, dann sind wir im Zustand. Ja. Was passiert dann? y berechnen und ausgeben. Ja, haben wir also wieder einen Zustand y berechnen. Also Adresse ist dann, ja, was ist denn die Adresse jetzt? Das, was vom Speicher kommt. Also das sind irgendwelche Daten vom Speicher. Und hinten dran klebe ich meinen zweiten Teil und sage schon wieder, Memory read gleich 1. Kommt darauf an, wie der Speicher gebaut ist. Also normalerweise gibt es ja dem Speicher immer die Adresse
Wenn
und
ich die
kriegst
dann in
die
Memory read.
und mit Memory Read übernimmt er sie, also der Speicher speichert sozusagen die Adresse und liefert im nächsten Takt ja die Daten
Ich
zurück.
muss das aber einmal kurz runternehmen, weil das wahrscheinlich nur bei der steigenden Flanke übernimmt, oder? Oder ich muss das Memory Read mal rechnen.
Nö,
Oder
er
kann ich das
übernimmt,
anders?
also das Ganze ist ja getaktet. Der Takt ist nochmal extra. Und normalerweise so, wenn Memory Read gleich 1 und Takt, dann übernehme ich das, was hier als Adresse kommt und liefere entsprechend die Daten zurück. Kann man sich auch anders hin basteln.
Ich glaube, er meint, dass wir das despeichern müssen, weil sonst, sobald wir unsere neue Adresse anlegen, das D weg ist. Also wir können es nicht, wir tun ja eigentlich nur Leitungen durchleiten, aber wir müssen das D trotzdem irgendwie speichern, weil sonst ist es weg, sobald.
Ich weiß, was ihr meint. Jetzt überlege
Ob
ich, wie
das
es.
invalide wird oder was mit dem D passiert oder. Ich
Das
muss
ist
das
immer
ja.
wieder ein. Also, ich selber habe da jedes Mal wieder einen Knoten im Hirn und ich weiß auch aus alten Vorlesungen, dass auch die Studenten immer wieder einen Knoten im Hirn haben an der Stelle.
Hängt das D nicht irgendwo im Register, das anders halt so lange, wo Daten sind?
Nicht unbedingt. Also, gedacht ist das Ganze so. Wie male ich es euch hin? Also, wir haben so ein Zeitdiagramm. Wir haben unseren Adressbus. Und auf dem Adressbus gebe ich meine Daten aus. Und ich habe ja mein Memory Read, was irgendwie 1 ist. Und dann sollte der Speicher logischerweise mit seinen Daten antworten. Ja, und wenn er mit seinen Daten kommt, hat er normalerweise auch sein Ready. Sein Ready kommt allerdings. Nein, halt. Und er sollte, wenn er antwortet, auch sein Ready auf 1 setzen. Jo, wenn jetzt der nächste Takt kommt, dann kann ich sagen, okay, die Daten gebe ich jetzt als neue Adresse aus. Die sind aber ja noch nicht weg. Die sind ja erst hauchzart später weg, wenn sich die Adresse wieder ändert. Wenn die Adresse sich wieder ändert, dann haben wir wieder neue Daten. Das heißt, ja, hier die Adresse und diese Daten, die sind ja so ein, also ihr seht, die sollen gültig sein zu dem Takt. Die Daten übernehme ich einen Takt später. Zum gleichen Takt geht nicht, weil Speicher kann ja noch nicht antworten, wenn er noch nicht die Frage gestellt gekriegt hat. Einen Takt später. Einen Takt später ist aber eigentlich schon die neue, also, eigentlich müsste man das genauer noch so zeichnen. Einen Tag später sind schon die neuen Daten gültig. Die gehören aber jetzt nicht zu den Daten, die zu dem Zeitpunkt gültig sind.
Solange es in einem Tag geht, ist es ja dann okay. Aber wenn wir die, aber normalerweise braucht der Speicher ja länger als einen Tag.
Das ist okay. Dann nehmen wir mal den nächsten Takt, da dauert es länger. Da kommen die Daten hier die Daten, es dauert einfach ein bisschen, weil das Ready kommt erst. So, nee, Moment, dann sind natürlich auch da noch keine Daten, sondern die Daten kommen erst später. Dann ist auch die Adresse entsprechend länger. Schlechtes Bild.
Übernimmt jetzt der Speicher, also die Adresse, die ich auf den Adressbus lege, also wenn der die irgendwie kurz wegspeichert. Wenn das in der Monolith da ist und Takt ist, weil dann funktioniert es ja nicht, dass ich in einem Takt die Adressleitung anlege, das Monolith setze, dann muss es ja immer einen Takt warten. Das ist überhaupt das andere. Das ist voll blöd.
Wie gesagt, das ist immer wieder ein Knoten im Hirn, dass Adresse und Daten immer mindestens um einen Takt verschoben sind. Und wenn man es richtig macht, kriegt man es so hin, dass Adresse 1, die Daten dazu kommen in dem Takt danach. Ich kann aber in dem Takt schon wieder neue Adressen ausgeben, die dann im nächsten Takt kommen. Das kann ich passend verschränken. Und da diese Daten ja, naja, sie sind, müssen ja da sein vor dem Ende, kann ich sie schon hernehmen als für die Adressberechnung. Also ich kann die Daten schon hernehmen für die Adressberechnung, wobei die Adressberechnung fertig ist, dann eigentlich erst kurz vor dem Taktende. Was aber reicht, um dem Speichern die neuen Adressen klar zu machen. Also die Daten kann ich nutzen, um die Adresse zu berechnen. Jetzt sagst du natürlich richtig, was weiß ich, der Speicher ist ja vielleicht nicht so schnell, dauert ja vielleicht ein bisschen. Dann kann es auch sein, dass ich hier habe A1, 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 A1. So lange, bis hier mal der Speicher mit seinem Ready kommt und sein D1 liefert. Hier ging die Ready-Leitung auf 1. Ja, und wenn Ready auf 1 geht, dann kann ich in dem Takt schon meine neue Adresse ausgeben, die sich aus dem D1 berechnet. Und dann geht es entsprechend weiter. Das A2 übernimmt er mit der Taktflanke. Das dauert einen kleinen Moment, sollte aber sinnvollerweise vor dem nächsten Takt fertig sein. Oder, naja, oder er sagt nicht ready, dann haben wir hier wieder A2, A2. Gut, das muss man sich dann ausdenken. Entweder muss man das dem Speicher klar machen, wobei das normalerweise einfacher ist, weil der Speicher hat ja so irgendeine Art von Register. Ne? Er speichert das Ding ja sowieso. Oder, insofern hast du natürlich recht, man kann es auch da einbauen, man könnte auch das D hier übernehmen, so lange, bis der Speicher was Neues liefert. Jo, dass das immer so verschränkt ist. Wer hier die CPU baut, der wird noch, prophezei ich mal, noch mehrere Knoten im Hirn haben. Ne? Auch gerade, also bei der Pipeline ist genau das Gleiche. Ihr gebt in einem Takt der Memory Stage die Daten, die kommen aber erst im nächsten Takt. Aber nichtsdestotrotz kriegt die Memory Unit natürlich im nächsten Takt auch schon wieder neue Adresse, in dem Moment, wo sie die Daten liefert. Also die Daten und Adressen, die passen eigentlich nie zusammen. Die sind immer um einen Takt verschoben. Jo, also wir geben aus die Daten und den zweiten Teil. Also das war hier das Y sozusagen. Jo. Auf Ready warten, kennen wir schon. Also, bei ready geht es weiter. Bei nicht ready drehen wir Däumchen. Und dann sind wir im nächsten Zustand. Y, also das Load von Y entgegennehmen, Z berechnen und so weiter. Kennen wir schon. Also, Memory Read und Adresse sind die Daten und hinten dran unser C geklebt. Was schreibe ich denn jetzt bei Memory Read und Memory Write hin? Also das ist der Ausgang von der MMU, aber die MMU hat ja auch noch Memory Read Eingänge bzw. Memory Write Eingang. Der wird einfach dann durchgereicht. Ja, und genauso kann man jetzt sagen, dass Ready, das Ausgangsready ist gleich dem Eingangsready, ne? Also wenn der Speicher sagt fertig, dann sagt auch die MMU, der CPU Bescheid, fertig.
Wenn es jetzt eine Memory Write ist, dann musst du mal noch die Daten zusätzlich durchreichen.
Richtig. Das
man muss erst die Daten zum Speicher
nehmen, haben wir schon einmal
nee.
Direkt den ersten Teil indirekt mit dem zweiten Teil und den dritten Teil direkt dazu geladen.
Wenn der Speicher hier ready sagt,
so,
dann hat er uns die Tabelleneintrag geliefert. Und jetzt warten wir, ist ja wieder ein Takt. Und beim nächsten Takt, wenn er jetzt wieder ready sagt, dann ist er eigentlich auch schon fertig. Und dann können wir auch der CPU schon sagen, fertig. Ja, und dann haben wir entsprechend wieder hier einen Kringel, beziehungsweise mit, also, wenn hier ein Ready kommt, Entschuldigung, da war noch einer. Wenn jetzt hier ein Ready kommt, dann gehen wir einfach in den Zustand, ansonsten bleiben wir noch da. Jo, und gut, ihr habt jetzt richtig gesagt, Daten. Ja, jetzt muss man hier natürlich sagen, Daten, das, was wir gelesen haben, Datenausgang ist jetzt, ja, ne, wenn Memory Write, dann ist Datenausgang gleich das, was die CPU uns gesagt hat. Und ansonsten was geben wir sonst aus? Sonst halten wir den Schnabel und lassen den Rest machen. Ich will mal nicht dafür garantieren, dass alle Striche und alle Bedingungen und alles perfekt 100% richtig ist. Nichtsdestotrotz, ihr solltet sehen, das ist nicht viel. Ne? Also, das ist eigentlich eine kleine State Machine. In diesem Fall haben wir jetzt vier Zustände gebraucht. Das sind 2-Bit, naja, gegebenenfalls 4-Bit, je nachdem, wie man es kodieren will. 4-Bit ist geschenkt. Ja, und die Zustandsübergänge, naja, im Prinzip geht es immer mit dem Ready weiter. Einzige Ausnahme hier oben, der Start ist Memory Read oder Memory Write von der CPU. Also das Fortschreiten ist trivial. Die Rechnung, Pipifax. Also eigentlich kann man sagen, eine MMU kostet fast nichts. Okay, die kann auch fast nichts, aber es ist schon mal eine. Also sie kann ja jetzt nur rechnen, so Pages, die es nicht gibt, gibt es noch nicht. Also was man jetzt noch machen könnte, müsste, wäre jetzt, wenn hier in den Daten irgendwelche Bits signalisieren, den Eintrag gibt es nicht, dann müssten wir hier irgendwie ja, den Zyklus verlassen und müssen der CPU dann irgendwie einen Error oder sowas signalisieren. Aber auch das wäre jetzt nicht so kompliziert. Jo, also das Ding in Hardware bauen, relativ einfach. Jo, jetzt hast du natürlich schon vorhin richtig gefragt, Moment, das mit der Performance, das kann ja wohl nicht so ganz hinhauen. Speicherzugriffe sind langsam, deshalb machen wir jetzt aus einem drei. Wir haben jetzt nicht mehr einmal, wir schreiben nicht einmal in den Speicher, sondern wir lesen stattdessen vorher noch zweimal zusätzlich den Speicher aus. Ja, und da kann man sagen, ja, das muss man nicht notwendigerweise jedes Mal machen. Das kann man auch cachen. Also erstens könnte man die normalen Speicherzyklen hier cachen. Das wird eh schon gemacht. Warum? Da brauchen wir gar nicht groß drüber nachdenken. Den kennen wir schon. Also wenn ihr euch das Bildchen nochmal anguckt, wo ist es? Da. Unter der MMU sitzt noch der Common Cache, sprich der liest auch aus dem Cache. Okay, der ist jetzt relativ groß und dementsprechend nicht der schnellste, aber er cached schon einmal. Also es ist nicht das Langsame aus dem echten Speicher, es geht schon ein bisschen flotter. Dass das jetzt Page-Tabellen, Einträge sind, die da gecached werden, oder ob das Sachen sind, die die CPU haben will, das ist dem Common Cache Schnupfel. Ja.
Was ist das jetzt für eine Art von Automat?
Achso, ja, Frage an euch, was ist denn das jetzt für eine? Trau dich.
Vielleicht bei dem Roll-Automat, weil die Eingabe ja nie direkt mit der Ausgabe zu tun hat, aber der Zustand auch nicht die Ausgabe ist.
Genau. Also der Input, der macht nur die Zustandsübergänge. Wenn sich während der Taktphase irgendwie der Input ändert, passiert überhaupt nichts. Das betrifft aber nicht den Automaten selber, nicht die Zustandsübergänge von dem Automaten, sondern der Automat schaltet in dem Moment einen Multiplexer. Also der macht jetzt keinen Zustandsübergang oder irgend sowas in der Zeit. Wobei du natürlich streng genommen recht hast, eigentlich hast recht, dann wäre es sogar ein Mini-Automat. In der Praxis wird das Ding aber kein Mensch Mini nennen. Aber eigentlich hast du recht. Okay, streichen wir mal die Zeile. Also, die Zustandsübergänge, die werden pur taktgesteuert und pur ja, zum Taktzeitpunkt, wie ist das ready, beziehungsweise wie sind die zwei und danach ist es völlig wurscht. Und die Ausgabe, die ist ja, nur abhängig vom Zustand. Ja, beim Medvedev-Automaten ist sie gleich dem Zustand, beim Moore-Automat berechnet sich der Output noch aus dem Zustand. Ja, und da könnte man jetzt hier, ja, kommt jetzt darauf an, das kann man sich überlegen, ob man es entsprechend kodieren kann. Ich habe vorhin gesagt, naja, das sind vier Zustände, wir brauchen entweder zwei oder vier Bits dafür. Man könnte es so definieren, dass man natürlich sagt, ja, hier ist Memory Read 1, da ist es 1, da ist es was anderes. Also man könnte es rein theoretisch so kodieren. Ja, man könnte hier, je nachdem in welchem Zustand, man könnte es natürlich so bauen, mit einem Memory Read geht er in den Zustand 1, 1, ein paar Nullen. Mit Memory Write geht er in den Zustand 1, 0, 1, irgendwas. Und die vordere 1 hier, die gibt jeweils an, das Memory Read wird als 1 ausgegeben. Also, ob das jetzt ein Medvedev-Automat oder ein Moore-Automat ist, das sieht man dem Ding so direkt noch nicht an. Da muss ich jetzt noch hier hinschreiben, wie ich die Zustände kodiere. Der Automat ist so einfach, man kann ihn als Medvedev-Automaten bauen. Lass mich lügen, ich glaube, man braucht 4 oder 5 Bit. Mehr braucht man schon gar nicht. Dann kann man die Berechnung der Outputs komplett weglassen. Braucht man nicht, das ist einfach der Zustand und fertig. Weil das, was wir ausgeben, ja, was geben wir aus? Wir geben hier ein Memory Read, ein Memory Write und ein Ready aus. Und ein Signal für unseren Multiplexer. Also das sind, was habe ich jetzt aufgezählt, waren das jetzt 4, 5, also Größenordnung 4, 5 Bits, mehr sind es nicht. Jo, Mili-Automat, ja. Ich will das Ding nicht Mili nennen, bloß weil eine so eine blöde Zeile da steht. Aber du hast eigentlich recht, also an der Stelle wird es ein Mili-Automat. Es sei denn, man müsste das Ganze zustandsgesteuert machen, das wäre aber auch wieder unnötiger Aufwand. Ja, ihr habt es verstanden. Denkt euch euren Teil. Jo, was haben wir noch? Also, wir haben den gebaut, den Automaten. Ich habe gerade motiviert, die drei Speicherzyklen. Das sind nicht notwendigerweise Speicherzyklen, es sind Cache-Zyklen im Allgemeinen. Diese Cache-Zyklen, die gehen natürlich schon mal ordentlich flotter. Wie groß ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass der Cache das hat, was wir brauchen? Also der Common-Cache, ne? So wie es euch gerade in der Grafik da gezeigt hat. Also reinpassen wird sie komplett, überhaupt kein Thema. Also normale Page-Tabellen, wie groß sind die? Also im Intel, also dem typischen PC-Fall, da ist jede von diesen Tabellen, die ich da vorhin gemalt habe, genau 4K. Die oberste ist 4K, die Zwischentabellen sind 4K und die eigentlichen Tabellen sind auch 4 Kilobyte. Das ist die 32-Bit-Variante und wenn ihr eine 64-Bit-Variante habt, dann habt ihr halt noch eine Hierarchiestufe mehr, nochmal 4K. Soll heißen, solange ihr nur auf einer Page rummacht, braucht ihr 4 mal 4K 16 Kilobyte. Und von den obersten 4K ja eigentlich auch nur den Pointer auf den einen Eintrag. In der Tabelle nur den einen Eintrag, in der Tabelle nur einen Eintrag und die 4K. Das sind, ne, kann man vernachlässigen, mehr oder weniger. Naja, Betonung lag aber drauf, solange ihr nur auf der einen Page rummacht. Frage an die Praktiker, wie viele Pages brauchen denn so Programme, so grober Daumen, dass sie einigermaßen lauffähig sind? Ganz grober Daumen, so viel wie im First-Level-Cache reinpasst. Also First-Level-Cache haben wir gesagt, da sollte alles rein, was man so zwischen zwei Kontextwechseln braucht. Naja, das waren 16K. 16K heißt, naja, das sind eigentlich so Größenordnung 4 Pages. Naja, weil sie nicht ganz kompakt liegen, noch ein bisschen verdröselt, dann sind es vielleicht 32, sind es vielleicht, naja, 10 Pages, lass es 100 sein. Wenn es 100 Pages sind, dann sind das 100 Einträge hier. 100 mal 3 Einträge sind 300 Einträge. Das ist für den Cache nichts. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es im Cache drin sein könnte, ist sehr groß. Kommt drauf an. Was Dumme ist, dass die Dinger natürlich alle aligned sind auf 4K. Das heißt, die Chance, dass sich ein Eintrag hier und ein Eintrag da, dass sie sich gegenseitig rausschmeißen, ist nicht klein. Das ist das eigentliche Problem. Also wenn es ein Direct Mapped Cache ist, dann kann es einem passieren, dass die sich gegenseitig wieder rauskicken. Gar nicht assoziativ. Also der ist einfach zu groß, das ist halt das Problem, haben wir uns ja neulich angeguckt. Umso größer der Cache, desto kleiner die Assoziativität. Unseren Common Cache, der hat so, naja, das sind schon Megabytes drin, der ist normalerweise nicht mehr assoziativ, der ist direkt mapped. Jo, nichtsdestotrotz, also ich sag mal in 90% oder was der Fälle haut das schon hin. Ja, aber ihr habt schon recht, naja, so ein bisschen Assoziativität wäre doch nicht verkehrt, ne? Gerade für den Fall. Jo, und dafür gibt es dann letztendlich den sogenannten Translation Lookaside Buffer. Das ist im Prinzip ein Common Cache, allerdings sozusagen einer speziell für die MMU. Und der hat nicht viele Einträge. Jetzt lasst mich lügen, wie groß der für die Intel-Welt ist. 64 ein, also Größenordnung sind in der Größenordnung auf jeden Fall.
Das ist ein Cache, den sich alle CPUs teilen, oder? Also der wird nicht in Flashbang-Cortex wechseln, oder doch? Also ich hätte auch,
der wird geflasht. Der muss nicht geflasht werden. Wieder zurück hier.
Also stehen da tatsächlich Speicheradressen drin, die sind hier repräsentiert, nicht die fertig aufgelösten Adressen.
Kommen wir gleich zu. Common Cache heißt jetzt im Moment nur, also das hat jetzt nichts Common im Sinne von mehrere CPUs greifen auf den zu, sondern Common im Sinne von Instruktionen und Daten sind da gemischt drin. Und in unserem Fall jetzt auch noch gemischt dazwischen die Page Directories. Wenn man die MMU jetzt, wenn man der noch so einen kleinen extra Cache verpassen würde, der jetzt, naja, ihr habt es ja richtig gesagt, der so ein bisschen assoziativ ist, das wäre schon nicht schlecht. Und du hast richtig gesagt, ne, viele Einträge brauchen wir ja nicht. Na, wenn wir sagen, hier, keine Ahnung, wir brauchen 100 Pages, dann sind es hier 100 Einträge. Na gut, du hast gesagt 64, das wird schon reichen im Allgemeinen. Aber er sollte stattdessen lieber ein bisschen assoziativ sein. Also einige... Es kommt immer auf die MMU drauf an, auf die CPU drauf an, die man da kauft. Je mehr Geld, desto assoziativer. Also Größenordnung, also es gibt schon Translation Lookaside Buffers mit Größenordnung 8-fach assoziativ. Also da ist dann schon ein bisschen mehr geboten. Allerdings dann relativ wenig Einträge. Jo, jetzt hast du schon richtig gesagt, naja, warum baue ich denn einen Cache und laufe jedes Mal hier mühsam durch diesen ganzen State-Automaten? Sind ja immerhin, naja, 4 Takte in diesem Falle, die wir brauchen, um irgendwie ein Wort aus dem Speicher zu holen. Und wenn es auf den Cache geht, dann wäre doch ein Takt eigentlich schöner. Oder naja, 2 mindestens mal. Da kann man auch hier sagen, ja, wenn hier eine bekannte Adresse kommt, die wir vorher schon mal umgerechnet haben, dann könnten wir doch die einfach aus dem Cache nehmen und dann fragen wir hier die ganzen Page-Tabellen gar nicht mehr. Ja, und das ist die Idee von diesem Translation Lookaside Buffer. Wir tragen in diesen Buffer was ein, was wir schon mal umgerechnet haben. Also das heißt, wenn wir diesen Zyklus hier durchlaufen haben, dann haben wir ja umgerechnet die Adresse in, hier unten steht es irgendwo, die Adresse. Und die schmeißen wir einfach in einen Cache. Und wenn wir in dem Zustand sehen, die Adresse haben wir schon im Cache, dann nehmen wir einfach die, geben sie aus und fertig. Und dann durchlaufen wir diesen ganzen Zyklus da nicht mehr. Jo, was muss dann in dem Cache drinstehen? Eine Adresse, aber was von der Adresse? Der ganze Adresse? Ein Teil der Adresse? Und wenn ja, welchen Teil?
Die oberen 20 Bit von der physikalischen Adresse in der Page.
Ach, Warum jetzt 20 Page, 20 Bit, es ist richtig, aber warum?
Ja, also wenn ich jetzt von einem 4K-Beispiel ausgehe, eine Page 4K ist, und dann mein Offset wird ja unabhängig von der Page danach
ausgerufen. Genau, hier ist der eigentliche Zugriff auf unseren Speicher. Und für den Zugriff, da benutzen wir das C, das heißt den hinteren Teil unserer Adresse. Was wir umgerechnet haben, ist nur der vordere Teil. Und das war das mühsame Durchklappern unserer ganzen Page-Tabellen. Soll heißen, wir brauchen uns eigentlich nur das merken, was wir hier als Datum aus den Page-Tabellen damals gekriegt haben. Und dafür gebraucht, zum Umrechnen, haben wir das A, das B. Das C haben wir nicht gebraucht, das haben wir nämlich zum Schluss beim eigentlichen Zugriff bloß dran geklebt. So, mit den Page-Tabellen rechne ich um, welche Page ich gerne hätte. Der Offset innerhalb der Page, den brauche ich mir nicht merken, den klebe ich einfach hinten dran und fertig. Jo, also brauchen wir einen Cache. Das geben wir ihm. Und das Datum hätten wir ganz gern wieder. Ja, wie können wir den Cache bauen? Ist das jetzt ein Direct Mapped Cache? Ist das jetzt ein einfach assoziativ, ein voll assoziativ? Was ist das für ein Cache? Also als Adresse im Cache nehmen wir das. Und als Datum, was wieder rauskommen soll, ist das. Du hast vorhin richtig gesagt, die hinteren 12-Bit brauchen wir nicht, vorderen 20-Bit brauchen wir. Also stecken wir 20-Bit rein und hätten gern 20-Bit wieder raus. Was ja schon ein vergleichsweise kleiner Cache ist. Also nicht 64 Byte, die wir da am Stück wieder raus haben wollen, eine ganze Cache-Line. Brauchen wir alles nicht, wir brauchen bloß 20 Bit. Ja, wie man den baut, im Prinzip wurscht, direct mapped oder einfach assoziativ. Aber sinnvollerweise sollte das einfach nicht 1 sein. Also nicht direct mapped, sondern ein bisschen mehr. Ja, und auch da wieder viel Geld gibt viel einfach. Und das ist eigentlich auch das, wo sich heutzutage so die meisten CPUs so richtig unterscheiden. Also die Billig-CPUs, rechnen können sie alle das Gleiche. Pipelines haben sie alle das Gleiche. Aber so an den Stellen, da wo dann das N so ein bisschen größer ist, da kommt dann plötzlich Performance bar raus. Jo, okay. Haben wir schon. Dazu Fragen? Ja.
Also die NMU kontrolliert ja auch normalerweise, ob ich auf den Speicher zugreifen darf oder nicht. Jetzt wird aber der letzte Teil des C einfach nur durchgereicht. Kann ich daran praktisch daneben greifen, ohne dass es jemand merkt?
Die Prüfung erfolgt nur anhand von AB. Also du kannst pageweise, 4 Kilobyteweise sagen, naja, der Prozess darf oder darf nicht. Oder er darf nur lesen, aber nicht schreiben oder sowas. Die hinteren 12-Bit, die kannst du nicht kontrollieren. Also das ist, also wenn du heute Betriebssysteme anguckst, da ist immer alles auf 4K. Da gibt es so die Betriebssystemaufrufe unter Linux, so ein mmap oder mprotect. Da kannst du bei mprotect kannst du sagen, du möchtest die Seite schreibschützen. Dann ist aber die gesamte Seite schreibgeschützt. Oder du kannst sagen, darfst lesen und schreiben, dann ist aber für die ganze Seite. Ja, das ist nicht immer schön, aber jetzt wisst ihr auch, wo das herkommt. Jo, bisher hatten wir eine 5-stufige Pipeline. Bisher war das ein schönes Design. Naja, wir haben schon so ein paar Ausnahmen gesehen, aber im Prinzip war es noch recht schön. Es war eigentlich ein ziemlich sauberes Design. Die Instruktionen klackern einfach durch und fertig. Da war nicht viel mit Umwegen und sonst was. Es war vor allen Dingen einfach. Und nicht zu vergessen, es war ein recht flottes Design. Also wir haben es geschafft, mit relativ wenig Aufwand mit pro Takt eine Instruktion durchzukriegen. Dass wir die eine Instruktion nicht immer nutzen konnten, so von wegen Delayed Branching und so, eine andere Geschichte. Aber prinzipiell die Peak Performance von unserer fünfstufigen Pipeline, die war ganz ordentlich. Kann man nicht meckern. Ja, aber nu. Ich komme immer wieder mit meinem Aber. Jetzt kommt ein ganz großes Aber. Nämlich, es sind noch eine ganze Reihe von Instruktionen, die wir gar nicht implementieren können mit der fünfstufigen Pipeline. Hier habe ich ein paar Beispiele hingeschrieben. Also so AMD-Prozessoren zum Beispiel kennen einen Push-All-Befehl. Push-All heißt, schreib alle Register auf den Stack und erniedrige den Stack-Pointer entsprechend. Ja, Push-All. All heißt im Intel-AMD-Fall 8 Register. Ja, wir haben aber nur eine Memory-Unit. Ne? Und die kann genau ein Register schreiben oder lesen, aber bestimmt keine 8. Also, geht schon mal nicht. Division, haben wir bisher gesagt, Division schaffen wir nicht in einem Takt, können wir knicken, geht nicht. Solche Geschichten, addieren die Konstante 1 auf den Wert der Speicherzelle 2 und schreibt das Ganze nach Speicherzelle 3, geht auch nicht. Warum nicht? Also wir müssen einmal den Wert lesen und im zweiten Schritt nochmal schreiben. Die bisherige fünfstufige Pipeline hat genau eine Memory Unit und also entweder lesen oder schreiben, aber nicht beides. Jo, das sind schon mal ein paar Beispiele. Wenn man sich mal so die AMD, Cyrix oder so Handbücher reinguckt, da werdet ihr sehen, es gibt mehr Ausnahmen als Fälle, die wir in unsere Pipeline reinstecken können. Ja, und der nächste Punkt, das haben wir ja auch schon gesehen, das Delayed Branching ist, ich sage mal, gewöhnungsbedürftig, beziehungsweise aus Compiler-Sicht auch nur sehr eingeschränkt nutzbar. Also ein Delay-Slot, haben wir gesagt, kriegen wir noch einigermaßen voll, zwei, naja, vielleicht, aber so eine Pipeline mit 40 Stages, die hat dann, keine Ahnung, 35 Delay-Slots, was soll denn alles rein, da ist ein halbes Programm drin, das geht nicht. Jo, also hieße das, mit unserer bisherigen Pipeline kann die Intel-Welt nichts anfangen. Intel, CISC, ISA. CISC ist praktisch mit Pipelining, da stehen zwei Welten gegeneinander. Jo, was heißt denn CISC jetzt eigentlich? CISC heißt eigentlich ja, komplexe Instruktionen mit wenig Register, aber vielen Adressierungsarten. Das heißt aber auch, wenn wir so viele verschiedene Arten von Befehlen haben, dass wir im Allgemeinen auch Befehle haben, die unterschiedlich lang sind. Ihr könnt euch vorstellen, addiere eine große Konstante auf eine Speicherzelle. Ja, eine große Konstante heißt, im Befehl stehen viele Bits. Ich soll es dazu addieren zu einer Speicherzelle. Speicherzelle heißt lange Adresse. Im Allgemeinen. Also haben wir da, also im 32-Bit-Fall haben wir eine 32-Bit-Adresse, einen 32-Bit-Operanden, sind schon mal 64-Bit. Naja, und wir müssen auch noch sagen, was wir damit machen wollen, also noch ein paar Bit mehr, irgendwie addieren, subtrahieren, irgendwas. Dann sind wir schon in Größenordnung bei 100-Bit. Und andere Instruktionen, beispielsweise irgendein Return. Ja, Return ist, hat keine Parameter und nichts. Return ist in der Intel-Welt 8-Bit. Das soll heißen, das, was wir hier kodieren müssen, schwankt zur Größenordnung zwischen 8 und 100 und mehr Bit. Bisher haben wir mal gesagt, naja, mit einem Takt holen wir uns die Instruktion. Jetzt wissen wir aber gar nicht, wie groß die ist. Wenn wir gar nicht wissen, wie groß die ist, ja, dann wissen wir auch gar nicht, was soll man jetzt eigentlich holen. Also eigentlich müsste man jetzt sagen, ja, mit dem ersten Takt holen wir uns mal die ersten Bits und da steht dann drin, was wir tun sollen. Ja, und dann wissen wir, ah, okay, wir sollen auf eine Speicherzelle was drauf addieren, ja, dann müssen wir uns die Speicherzelle wohl noch holen, die Nummer der Speicherzelle. Das kann man aber eigentlich erst schrittweise machen. Jo, das nächste, komplexe Aktionen. Typisches Beispiel, Division. Ja, haben wir schon gesehen, Division in einem Takt, wird nichts. Oder so ähnlich, Push All. Naja, das ist eine relativ komplexe Operation, viel pushen. Das kriegen wir mit unserer einfachen Pipeline nicht hin. Komplexe Adressierungsarten, ich habe ja auch mal schon gezeigt, da, was weiß ich, Register indirekt mit Index und Displacement und Scale-Faktor und was man da so alles machen kann. Das war mit der jetzigen Pipeline keine Chance. Ne? Also Register indirekt mit Offset, ja, aber alles, was dann kommt, Endstation. Jo, CISC heißt auch wenig Register. Okay, das ist der erste Punkt, wo wir sagen können, das können wir schon. Wenig Register, bisher haben wir 32, die Intel-Welt braucht 8. Naja, 24 wegschmeißen, das schaffen wir. Jo, das ist aber auch der einzige Punkt, der das Ganze ein bisschen einfacher macht. Jo, jetzt die Frage, was machen wir? Also, der erste Punkt, variable Befehlslänge. Also, bisher hatten wir das hübsche Rote, ne, typischer Fall, die RISC-Welt. Jeder Befehl, also schon fast Standard heutzutage, jeder Befehl 32 Bit und fertig. Also haben wir mit jedem Takt uns 32 Bit geholt, verarbeitet, nächsten Takt 32 Bit geholt. Intel-Welt kennt das Ganze byteweise, also angefangen von einem Häppchen bis hin zu Pünktchen, Pünktchen, Häppchen. Ja, wie groß können denn diese Häppchen werden? Steht da? Okay, wer kann das begründen? Genau. Also das eine ist das Problem, dass die Befehle an sich schon mal eine bestimmte Länge brauchen. Ich habe es euch gerade erklärt, so einem kleinen Beispiel. Konstanten brauchen halt so viel Bits, wie groß die Konstante halt ist. Wenn ich auf Adressen zugreife, dann muss ich die Adresse mit den entsprechenden Bits in den Befehl reinschreiben. Damit können die Befehle, lasst mich lügen, ich glaube 10 Byte lang werden. 10. Naja, Größenordnung 10, sagen wir mal. Und das ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, in der Intel-Welt gibt es noch sogenannte Präfixe. Da kann ich zum Beispiel umschalten von Word-Zugriff auf Langwort-Zugriff. Und umgekehrt. Oder ich kann sagen, naja, der nächste Befehl soll atomar ausgeführt werden. Soll heißen, ich kann vor den eigentlichen Befehl immer noch so Präfixe davor schreiben. Ja, und an sich beliebig viele. Also die 16 Byte, die hier stehen, ja, die stimmen nur bedingt. Also ich könnte mir in der Intel-Welt Befehle zusammenbauen, die hunderte Byte lang sind. Allerdings, wenn man jetzt im Manual nachliest und ganz genau schaut auf der passenden Seite, dann steht da irgendwie, alle Befehle größer 16 Byte sind illegal. Warum? Obwohl es durchaus welche geben könnte, die sinnvoll wären mit 20 Byte.
Vielleicht die CPU muss ich ja irgendwo dieses Befehlswort holen. Und dieser Speicher für dieses Befehlswort ist endlich. Und wahrscheinlich hat 16 Byte.
Ja, ja.
Und das allein ist vielleicht 32 oder so. Und das ist halt immer rein.
Also die Idee ist jetzt, wir müssen uns ja jetzt mit einem Takt einen Befehl holen können. Wenn der Befehl aber noch nicht einmal eine endliche Länge hat, dann kann das nicht funktionieren. Wir müssen die Befehle begrenzen auf eine sinnvolle Länge. Ja, und da kann man sagen, in der Internet zumindest 16 Bytes, damit müsste man eigentlich auskommen. Alles, was man darüber hinaus konstruiert, das ist mehr so esoterisch. Jo, und deshalb sagt Intel 16 Byte. Dann können sie, naja, da kommt jetzt noch ein Problemchen. Nehmen wir mal das Beispiel hier. Jetzt haben wir hier unsere Befehle. Ja, was weiß ich, unterschiedlich lang. Ihr seht, hier hinten das Red ist sehr klein. Das Jump Loop ist, naja, doppelt so groß. Die anderen sind, ich weiß nicht, dreimal oder doppelt oder so, verschiedene Beispiele. Wenn man jetzt sagt, naja, ich will das XOR hier holen, habe aber natürlich noch keine Ahnung, dass ein XOR da steht, ich will es ja erst holen, dann kann man ja sagen, naja, dann hole ich mir einfach 16 Byte, gib mal her. Und dann gucke ich da rein und sehe, ach, ich brauche bloß die ersten zwei, na gut, die restlichen, weg damit. Ist okay. Dann führe ich die aus und dann bin ich an der Stelle, das weiß ich dann ja. Wenn ich einen Befehl geholt habe, dann weiß ich auch, wie lang er war. Und dann weiß ich, jetzt muss ich ab da lesen. Und den nächsten Schritt müsste ich jetzt ab da, naja, 16 Byte holen, damit ich mir sicher bin, dass ich den nächsten Befehl auch drin habe. Das Problem ist jetzt, die Dinger sind man nicht allein. Ja, also ich habe es mal hier so grün umkästelt, um anzuzeigen, das könnte beispielsweise eine Cache-Line-Zeile sein. Was ich holen kann, ist aber immer nur eine Cache-Line. Ich kann ja nicht zwei Cache-Lines gleichzeitig holen. Ihr habt euch neulich angeguckt, wir haben es zusammen gebastelt, wie man einen Cache aufbaut. Wir haben aus dem Cache immer ganz genau eine Zeile ausgelesen. Und die könnt ihr jetzt so groß machen, wie ihr wollt. Die könnt ihr auf Tausende von Bytes ausdehnen. Ihr werdet es immer schaffen, dass einzelne Instruktionen im hinteren Teil der einen Cache-Line und im vorderen Teil der zweiten Cache-Line liegen.
Zweimal.
Ja, also egal wie wir es machen, wir brauchen zwei Cache-Lines. Kommt man nicht drum rum. Jo, die Frage ist jetzt, wie kriegen wir zwei Cache-Lines? Also eine Variante, das könnte man jetzt denken, so die Variante, die hier angedeutet wurde. Wir haben doch gerade diese Cache-Line gelesen. Dann haben wir doch eigentlich den Anfang von dem Jump gerade eben schon mitgelesen. Dann schmeißen wir den noch nicht weg, sondern kleben den Teil vor das, was wir gleich lesen. Ja, es kann aber natürlich passieren, dass wir irgendwie einen Jump haben von irgendwo und der Jump springt, ja, dahin. Schade. Ja. Dann haben wir natürlich das XOR nie gelesen. Sprich, wir haben auch den ersten Teil vom Jump nicht. Könnte man sich natürlich denken, ja, egal wo ich hinspringe, das, wo ich hinspringe, muss aligned sein. Wäre eine Lösung. Ja, dann ginge das, was du gesagt hast, dann nicht den Teil wegschmeißen, den wir nicht gebraucht haben, sondern recyceln für den nächsten Befehl. Das macht beispielsweise der GCC auch, allerdings auch aus anderen Gründen. Also wenn ich dann immer an den Anfang einer Cache-Line springe, dann ist klar, dann kann ich relativ viel aus meinem Cache holen. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich nicht auch in die Mitte reinspringen kann. Jo, was machen wir, wenn wir in die Mitte reinspringen können? Ja, wir kommen nicht drum rum mit einem Takt zwei Cache-Lines auslesen zu müssen. Wie lesen wir jetzt mit einem Takt zwei Cache-Lines aus? Irgendjemand eine Idee, wie das mit unserem Cache funktionieren könnte?
Irgendwie zweifach assoziativ sind, mindestens dann schwebt
Können dann zwei Caches gleichzeitig leben.
Zwei Caches, das ist einfach die Lösung. Wir bauen nicht einen Code-Cache, wir bauen uns zwei Code-Caches. Ganz einfach. Man soll erstmal drauf kommen. Es gibt Leute, die kommen da nicht drauf. Also, unser Design sieht ab sofort so aus. Wir haben letztendlich unsere Pipeline. Und da hängt ein Daten-Cache dran. Und es hängen jetzt zwei Instruktions-Caches dran. Jo, der eine ist jetzt für die geraden Adressen, der andere für die ungeraden zuständig. Das ist die vergleichsweise triviale Lösung. Also, wir haben zwei Caches. Jo, wenn wir jetzt eine Instruktion laden wollen, dann holen wir uns beide Caches. Einer muss ja dann eine gerade Adresse haben, einer eine ungerade. Das muss immer passen. Wir müssen uns beide holen, sonst fehlt uns ein Teil der Instruktion. Gut, wenn ich jetzt mal sagen kann, natürlich jetzt, wenn einer der Caches nicht gefüllt ist, müssen wir warten. Hilft uns auch nichts, wenn die andere Hälfte da ist. Da haben wir bloß eine halbe Instruktion, damit kann man nicht anfangen. Ja. Ja. Und hat die dreifache Dekodieraufwandslogik. Ja. Ja, aber auch natürlich diese Info musst du erstmal haben, um zu wissen, wie viel du holen musst.
Ja, aber das sagt man auch, also wenn man die Bits reinsteigt, kann man auch irgendwie sagen, im ersten Byte muss ich unterscheiden können, wie lange der Befehl sein wird.
Das kommt im Prinzip aufs Gleiche raus. Das Problem hat man in der Informatik häufiger, auch was weiß ich, wenn ich sage mal auf Platte irgendwas schreibe. Dann schreibe ich häufig erstmal rein, ja, wie viel Byte ich schreibe und dann kommen die Bytes. Wenn ich das auslesen will, kann ich auch nicht einen Read-Aufruf machen, sondern ich muss erstmal einen Read auf die Anzahl. Dann weiß ich, wie viele Bytes folgen und dann kann ich noch einen zweiten Read-Aufruf machen. Das ist leider immer wieder das gleiche Problem. Anzahl holen und gemäß der Anzahl weiteres zu holen, das geht nie in einem Schritt. Es sei denn, man sagt, man holt immer die maximale Größe und schmeißt gegebenenfalls weg. Es gibt Ansätze, dass man sagt, man schreibt die Größe des nächsten Befehls in den vorhergehenden. Was beim Jump nicht einfach ist, da sagt man dann häufig, okay, der nächste Befehl ist ein NOP, der ist ein Byte. Und bei dem ein Byte steht dabei, wie groß der Befehl ist, der eigentlich danach kommt.
Ja, das sind 25% einbüßen, weil jeder von fünf Befehlen Jump.
Schade. Ja, aber wir werden darauf noch zurückkommen bei Very Long Instruction Word-Rechnern. Da geht es nämlich letztendlich auch drum, da muss ich ja Very Large Instruction Word, heißt, ich hole mehrere Instruktionen gleichzeitig aus dem Speicher. Nicht nur eine, das Problem haben wir jetzt, sondern mehrere. Und die mehreren sollen alle parallel ausführbar sein, das ist die Idee. Allerdings in der Praxis zeigt es sich, dass natürlich nicht immer alle ausführbar sind. Dementsprechend stehen relativ viele NOPs drin. Soll heißen, der Speicher besteht in großen Teilen aus NOPs. Da ist eigentlich auch ganz neckisch, wenn man dann sagen könnte, ja, ich hole mir zwar ein Very Large Instruction Word, aber das ist nicht notwendigerweise immer voll besetzt, sondern ich habe auch eine Länge vorne drin und die Länge sagt mir, ja, wie lang ist es denn jetzt eigentlich dieses Wort? Aber auch da wieder das gleiche Problem, ich lade was, was nicht immer die gleiche Länge hat. Aber auch da an der Stelle genauso ist das Problem auch wieder lösbar. Ich lade einfach aus einem geraden und aus einem ungeraden Cache maximale Größe und schmeiße halt weg, was ich nicht brauche. Jo, nehmen wir mal ein Beispiel. Da steht ein Beispiel. Können wir mal nachdenken, was müssen wir jetzt in unsere Logik bauen, dass wir überhaupt wissen, auf welche Adresse, in welchem Cache wir zugreifen müssen. Also, wir haben Adresse 1, 2, 3, 4, 5 und wir sagen, alle Instruktionen sind maximal 16 Byte lang. Also haben wir hier unseren Speicher. Hier ist Adresse 1, 2, 3, 4, 5. Und ab hier folgend hätten wir gern die nächsten 16 Byte mindestens. Jetzt steht da aber Cache-Zeilen, steht, wie groß die Befehle maximal sind. Wie groß müssen dann die Cache-Zeilen mindestens sein? Das kann jetzt sein, ne? Ihr habt jetzt irgendwie, was weiß ich, das ist jeweils eine Cache-Zeile. Und wenn jetzt der Befehl, sagen wir mal, so drin liegt und der kann maximal 16 Byte groß sein. Wie groß müssen jetzt die Cache-Zeilen sein und warum?
Ja, auch 16 Byte
Cache-Zeilen. Ne? Weil rein theoretisch kann ja hier die Grenze auch mit der Grenze der Cache-Zeile zusammenfallen, dann muss das Wort komplett reinpassen. Also Intel hätte auch sagen können, die Befehle können 17 Byte groß sein. Aber das wäre zum Dekodieren hinterher die ganz große Katastrophe. Also 16 Byte ist schon okay. Wir werden nachher noch sehen. Also hier ging es sogar noch, aber Intel holt ja auch noch, werden wir noch sehen, 4 Instruktionen gleichzeitig und dekodiert 4 gleichzeitig. Das ufert aus, das Problem. Also man sagt, das ist im Moment das größte Intel-Problem. Sie kriegen nicht mehr als 4 Instruktionen gleichzeitig dekodiert. Sie könnten Tausende ausführen, das wäre überhaupt kein Thema, aber mehr als 4 gleichzeitig laden, um zu wissen, wo geht es überhaupt weiter, das schaffen sie nicht mehr in einem Takt. Das ist das Problem. Das könnte man im Prinzip machen, dann hast du allerdings einen gigantischen Speicherverschnitt. Naja, also so eine RET-Instruktion, die braucht halt nur ein Byte und die allermeisten Intel-Befehle brauchen nur ein Byte oder vielleicht zwei. Und wenn man da immer 16 nimmt, das ist schon das Achtfache an Speicher, das ist schon ein bisschen, arg teuer. Das könnte man gerne tun, aber dann schreit die Industrie, das Ding ist ja nicht mehr kompatibel. Intel hat es ja mal versucht mit der Itanium-Architektur, aber da sind sie brachial auf den Bauch gefallen. Das war im Prinzip der Versuch, mal wegzugehen von dem alten Zeugs und das vernünftig zu kodieren. Und ja, das ist völlig in die Hose gegangen. Jo, okay, machen wir das noch schnell. Dass wir es noch schnell hinter uns kriegen hier. Also, welche Cache-Zeilen brauchen wir? Also, ihr habt richtig gesagt, die Cache-Zeilen müssen jeweils 16 Byte groß sein, mindestens. Wo ist jetzt die nächste Grenze einer Cache-Zeile? Ja, wenn das eine Hexadezimalzahl ist, dann muss eigentlich bei 0x1234 muss eine Grenze sein. Die Zahl ist durch 16 teilbar, also muss da eine Cache-Zeilengrenze sein. Jo, die nächste wäre dann bei 0x1, 2, 3, 5, 0. Ne? Jo, und die zwei, hier hinten wäre dann die nächste, aber die zwei Blöcke müssten wir jetzt holen. Wie berechnen wir uns die Zahl, wenn die gegeben ist? Das ist einfach. Einfach die hinteren 4 Bit weg. Wie berechnen wir uns die? Die hinteren 4 weg und auf die einen drauf addieren. Blöd, aber ist so. Wobei, muss man dazu sagen, das ist ja jetzt keine komplette Addition, es ist nur ein Inkrementieren. Es ist eine Addition von 1, 0, 0, 0, 0, 0. Das kann man deutlich schneller machen als eine komplette Addition. Jo, okay, also die Zahl, einfach die hinteren wegschneiden. Die Zahl ist die Zahl plus 1. Jetzt haben wir zwei Adressen. Und welcher Cache soll jetzt was liefern? Also wir haben ja zwei Caches und zwei Adressen. Wer soll was liefern?
Ja, abhängig vom fünften Bit von hinten. Ob das, also das fünfte Bit von hinten unterscheidet, welcher Cache, welche.
Genau. Ne, das ist Adresse x1, 2, 3, 4, gerade Zahl. 1, 2, 3, 5, ungerade Zahl. Also der ungerade Cache liefert D. Der gerade soll die liefern. Zweites Beispiel. Ähnliches Bildchen. Jetzt haben wir hier unsere, was ist das da? 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt haben wir hier wieder eine Grenze. Wie bilden wir die? Einfach die letzte Ziffern weglassen. Also 2, 3, 4, 5, 0. Die nächste Grenze ist 1 mehr. 2, 3, 4, 3, 4, 5 plus 1, 6, 0. Also, die ist einfach zu bilden, die ist auch einfach zu bilden, naja, Addition von 1. Jetzt sehen wir aber, mal soll der gerade Cache den vorderen Teil liefern. Hier ist aber die gerade Zahl die hintere. Soll heißen, wenn wir unser Bildchen haben, unsere Pipeline und wir haben unsere zwei Caches dran, dann geht das so einfach nicht, sondern wir brauchen dazwischen noch irgendwie einen Multiplexer, der das entweder so oder über Kreuz weiterleitet. Und wer schaltet jetzt das über Kreuz oder geradeaus? Genau. Also wir nehmen hier einfach das hinterste Bit, also in diesem Fall von der 5. Das hinterste Bit ist eine 1, soll heißen, okay, überkreuzt das Ganze. Jo, damit kriegen wir jetzt immer am Stück 16 Byte. Allerdings kriegen wir jetzt natürlich 32, die wir aber eigentlich gar nicht haben wollen, sondern wir schmeißen was von weg. Wie viel schmeißen wir weg? Naja, was wir da brauchen, sind letztendlich noch Shifter, die jetzt aus dem, was wir kriegen, ne, das Teil, was wir eigentlich haben wollen, nach vorne shiften und den Rest wegschmeißen. Nach vorne shiften, ja, wie viel müssen wir maximal shiften? Nee. Also der Start der Instruktion muss immer in der vorderen Hälfte liegen, ne? Maximal 15, also entweder kann ja auch mal sein, die Grenze liegt genau auf der Cache-Line-Grenze, dann brauchen wir gar nicht shiften. Und im Extremfall kann die Grenze gerade ein Byte vor der nächsten Grenze liegen, dann müssen wir um 15 nach vorne shiften. Also brauchen wir einen Multiplexer, der zwischen diesen 16 Varianten wählt. Und wie wählen wir diese 16 Varianten? Also wir haben die um 0 geschiftete, die um 1 Byte geschiftete, die um 2, um 3, um 4 bis um 15 geschiftete Variante. Und die selektieren wir mit einem Multiplexer und der Multiplexer wird gesteuert von den letzten 4 Bit. Genau. Also die 5 sagt uns, wir sind von da bis da um 5 verrutscht. Die 4 Bits, die wir hier noch, die wir vorher weggeschmissen haben, die 4 Bits können wir dann wählen für unseren Shifter. Jo, mit der Methode kriegen wir jetzt immer 32 Byte am Stück, die wir ein Stückchen shiften können. Und dann haben wir vorne stehend immer 16 Byte, die auf jeden Fall gültig sind. Manchmal haben wir noch ein bisschen mehr, aber und weg damit. Fragen. Schon ein ganz schöner Aufwand.
Wenn wir jetzt 4 Befehle gleichzeitig machen wollen, dann wissen wir ja maximal 5. Dann brauchen wir auch 5-fache Cache, oder?
Also Intel sagt, sie lesen die nächsten 4. Allerdings mit der Bedingung, dass die nächsten 4 auch in Reihe liegen. Also die können nicht irgendwo im Speicher liegen, sondern die liegen, ja, so wie hier im Bildchen, hintereinander. Also müsste man sozusagen 16 plus 16 plus 16 plus 16 plus vielleicht noch 16, um entsprechend schieben zu können. Würde heißen, wir brauchen 5 mal 16 Byte. Nee. Auch da geht es im Prinzip genauso. Man kann, da müssen die Cache-Zeilen halt größer sein. Also praktisch, man muss dann mit einer Cache-Zeile alles holen können. Mit einer Cache-Zeile alles, dann wären es 4 mal 16 Byte, sind 64 Byte. Und wenn du 2 mal 64 Byte holst, dann bist du sicher, alles ist drin. Und daher kommt das, dass die Intel-Welt 64 Byte Cache-Zeilen hat. Das ist die Kanone für den Spatz.
Ja, man wird es ja nicht jemals viele holen und dann wieder wegschmeißen, weil.
Na logisch.
Kommt ja nochmal. Also, man könnte ja zu viel lesen in so eine FIFO und dann von vorne weg.
Das mit der FIFO macht man noch zusätzlich, aber auch noch aus anderen Gründen.
Okay, also das ist dann nochmal
über. Aber die Cache, es wird weggeschmissen im Prinzip und komplett neu geholt. Im Extremfall kann es dir ja passieren, dass du mit den 64 Byte, die du holst, auch wirklich 4 Befehle nur hast.
Ja,
dann musst du.
Auch 64.
Es können auch 64 sein, ja. Aber wenn du in der Lage bist, mit einem 4 zu holen, mit einem Takt, dann kannst du es auch wegschmeißen, weil mit dem nächsten Takt bist du ja wieder in der Lage, entsprechend nachzuliefern.
Okay. Das ist kein Unterschied. Der Cache hat
einen Takt. Der Cache braucht einen, naja gut, der braucht nicht einen, der ist auch gepipelined und so, der liefert das dann entsprechend. Aber er liefert mit jedem Takt 64 Byte und davon haben wir 2 Stück. Also die liefern mit jedem Takt 128 Byte. Ob du die jetzt nutzt oder ob du sie nicht nutzt, im Prinzip wurscht. Andere Fragen?
Und dass man die Befehle quasi vorallignt irgendwie in diesen Caches. Also dass die Länge irgendwo vorher dekodiert wird und dann immer gleich lange Stückchen in die CPU gegeben werden. Die 16 Byte lang sind, dass man die Speicher nicht im Namen braucht, sondern dann nur in den Cache.
Da gibt es noch, ich weiß nicht, hunderte von Varianten, ein paar davon machen wir noch. Also gerade so im Sinne Very Large Instruction Wörter kann man noch ein bisschen optimieren. Jo, die andere Hälfte ist schon schnell verschwunden, wir sind auch schon wieder über die Zeit, wie üblich. Hast noch eine Stunde? Jo, nee, okay. Ihr habt keine Fragen oder habt ihr noch Fragen? Dann danke ich euch fürs Mitmachen. Dann sehen wir uns ganz einfach am Donnerstag wieder und dann machen wir da weiter. Dankeschön.